Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, die tatsächlich ein Krimi zu werden verspricht. Und das liegt an diesem Mann, an Bojan Pančevski, Investigativreporter beim Wall Street Journal, dem im Spätsommer 2024 ein journalistischer Coup gelungen ist, der damals weltweit Schlagzeilen machte. Ein betrunkener Abend, eine gemietete Yacht. So begann damals seine Geschichte über die Sprengung von Nord Stream 2. Jetzt legt er nach mit einem Bericht, der mit Spannung erwartet wird. Es ist die minutiöse Aufarbeitung des folgenreichsten Sabotageakts in der modernen Geschichte, wie er es ausdrückt. Was damals im September 22 auf dem Grund der Ostsee explodierte, waren die größten Offshore-Pipelines der Welt. So viel Gas, so viel Energie wie die Kraft von mehr als 70 Atomkraftwerken. Allein die Explosion wie die thermische Leistung eines ganzen Reaktors. Ich habe, sagte Bojan Pančevski, diese Bilder gesehen und in derselben Sekunde angefangen, an der Geschichte zu arbeiten. Und ich war mir ziemlich sicher, die Spur zu den Tätern würde mich in die Ukraine führen. Es ist atemberaubend, dieses Buch zu lesen, weil sich große Politik und kleine schmutzige Details so scheinbar mühelos miteinander verbinden. Putins brutaler Krieg, das Leiden der Ukraine und dazwischen die Täter, Soldaten, Taucher, Rückkehrer in den Schoß der Kirche, gesuchte Straftäter in der Hoffnung auf Erlösung und alle dem Trinken nicht so richtig abgedeigt. So beschreibt er das. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Ja, und auch er taucht häufiger in diesem Buch auf. Wolfgang Schmidt, die rechte Hand von Olaf Scholz. Der Mann, der genau in dem Moment das Kanzleramt leitet und, vielleicht noch wichtiger, die Geheimdienste koordiniert. Mit anderen Worten, der alles mitkriegt. Schon wenige Tage nach dem Anschlag, so beschreibt es Bojan Pančevski, haben hohe deutsche Regierungsvertreter zutreffende Informationen über die Urheber. Und trotzdem erfährt das Parlament, erfährt die Öffentlichkeit von alledem nichts. Warum? Und wie müssen wir uns eigentlich die Lage der Regierung damals vorstellen? Einerseits zu wissen, dass es ein ukrainisches Kommando gewesen sein könnte, das diese Pipelines gesprengt hat und damit enorm viel potenziellen deutschen Wohlstand vernichtet hat. Und andererseits Leopard-Panzer in die Ukraine zu liefern, weil die Lage immer verzweifelter wird. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, und sie ist die politische Beobachterin in dieser Geschichte, Kerstin Münstermann, die wir fragen wollen, wie genau das Berliner Regierungsviertel auf das schaut, was da jetzt passiert. Denn in wenigen Tagen schon dürfte hier in Hamburg interessanterweise Anklage erhoben werden gegen einen der mutmaßlichen Täter, den man in Italien, in Rimini, glaube ich, festgenommen hat. Und das vielleicht Spannendste daran ist die Frage, ob sich in der Anklage des Staatsanwalts auch der eine Satz findet, der das Zeug dazu hätte, die Bundesregierung richtig unter Druck zu bringen oder nicht. Dieser kleine Satz, der daherkommt wie eine harmlose Formulierung und der da lautet, ein Anschlag im staatlichen Auftrag der Ukraine. Was hätte dieser Satz für Folgen? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Schön, dass Sie alle da sind. Ich bin wahnsinnig neugierig auf das Gespräch, auf die Geschichte dieser gesprengten Pipelines. Aber bevor wir da einsteigen, Herr Schmidt, muss ich Sie fragen, Krieg im Nahen Osten. Und wir müssen auch noch kurz sprechen über eine Fast-Regierungskrise. Wahnsinnig steigende Energiepreise. Plötzlich ist das ganze Thema wieder da. Haben Sie auch das Gefühl, Sie sind Teilnehmer an einem Déjà-vu-Kongress?
Ein bisschen, ja.
So wie das und ganze Land
in der Tat. Und gerade wenn man sich dann die Maßnahmen, die jetzt beschlossen worden sind, am Wochenende anguckt, klingt das ja ein bisschen so, wie das, was wir 2022 auch gemacht haben. Ja, es sind bewegte Zeiten und wahrscheinlich denkt jede Regierung so, wir haben es am allerschwersten, diese jetzt vermutlich auch.
Und fehlt Ihnen das, da jetzt in der Sekunde nicht mehr an Bord zu sein?
Ich bin tatsächlich ganz froh. Ich war ja Mitglied im Koalitionsausschuss. Ich habe da viele, viele, viele Stunden. Ich glaube, der längste war mal 36 Stunden, die wir am Tag. Ja, wir hatten eine kurze Unterbrechung, als der Rest des Kabinetts kurz in die Niederlande flog zur Regierungskonsultation und dann wieder zurückführte. Aber wir haben schon sehr viele Nächte miteinander verbracht. Und das fehlt mir in der Tat nicht.
Das kann ich mir vorstellen. Deutlich. Wäre überhaupt gut, ein bisschen ausgeschlafener Politik zu machen, würde ich sagen. Ganz prinzipiell, oder?
Frau Hatte Münstermann? Die Ampel sich mal vorgenommen. Es gab bei der Vorstellung des damaligen Koalitionsvertrages den Hinweis auch an die Medien, wir werden keinerlei Nachtsitzungen abhalten. Wir machen das alles zivilisiert, quasi von 9 bis 16 Uhr. Und ich glaube, es war nach 2 Wochen obsolet. Und diese Regierungskonsultationen, tatsächlich ein Kanzler, der rausgeht, in ein Flugzeug steigt mit Delegation und Journalisten, ich war nämlich dabei, und dann sofort wieder sozusagen mit schlechter Stimmung.
Naja, ohne Schlaf, ne?
Wir waren durchverhandelt,
sind am nächsten Morgen los.
Aber ich glaube, am Ende stand das 9-Euro-Ticket damals.
So, und jetzt, weil wir Sie beide heute hier haben, Bojan Maciejewski ist da auch gut im Stoff. Was hatten wir da jetzt am Wochenende, Frau Münstermann? War das kurz vor echter Regierungskrise?
Also ich hatte schon ein bisschen so das Gefühl, es ist Ampel reloaded, im Sinne von Regierungskrise reloaded. Und zwar deshalb, weil man diesmal merkt, und das es sind auch die Nachwehen dieses Treffens am Tegeler See in der Villa Borsig vom Wochenende, wo ja erst eine kleine Runde, nämlich die der Parteichefs und der Unterhändler, verhandelt hat. Also ganz wichtig ist da zu nennen Thorsten Frey als Unterhändler von Merz.
Kanzleramtschef,
Kanzleramtschef, Innenminister Alexander Dobrindt, der aber für die CSU auch damit verhandelt, und für Lars Klingbeil, Finanzminister, immer sein Staatssekretär Björn Böning. Das war die erste Runde am Samstag. Bärbel Baas nicht zu vergessen, Co-Parteichefin der SPD. Und dann am Sonntag weitete es sich und es wurde ein Koalitionsausschuss und man hörte wirklich wenig. Das im Gegensatz zur Ampel war das tatsächlich, also wird noch zumindest zeitweise relativ dicht gehalten. Aber der Nachgang ist jetzt schon, dass man in Berlin, gestern waren Fraktionssitzungen zu Beginn der Woche, deutlich gereiztere Stimmung untereinander wahrnimmt. Also hat man am Anfang der Regierung über Sachthemen gestritten, über Personalentscheidungen am obersten Gericht, Stichwort Frau Gebrosius-Gersdorf, und immer aber betont, dass man sich eigentlich doch ganz gut versteht, merkt man jetzt, dass man auch so, dass es anfängt mit Sticheleien und dass man anfängt, dem anderen doch das nicht so zu gönnen, den öffentlichen Auftritt bei einer Pressekonferenz. Und das ist für mich jetzt tatsächlich nach einem Jahr das erste Mal, wo ich denke, okay, da hakt es jetzt doch auch bei den, also entstehen Animositäten. Und das ist ja für eine Regierung, die so unter Druck steht, nie gut.
So, dieser eine Vorgang, und dann lassen wir das auch, aber Lars Klingbeil lädt ein. Und es geht um all die Themen, die gerade wichtig sind. Es geht um Wirtschaft. Und die Wirtschaftsministerin kommt nicht, hat keine Zeit oder will keine Zeit haben und stellt sich parallel dazu. Wo war das? Im eigenen Ministerium?
Ja, die Geschichte ist tatsächlich interessant, weil auch da gab es in der Ampel eine Vorgeschichte.
Vor Kameras und watscht den öffentlich ab.
Genau. Also es war aber so, es hat eine gewisse Vorgeschichte. Also Lars Klingbeil hatte der Koalition eine Weihnachtsruhe verordnet. Von einer Osterruhe wollte er aber nichts wissen. Wir erinnern uns, es gab desaströse Landtagswahlergebnisse für die SPD. Der Vizekanzler und SPD-Chef hielt eine Reformrede, wo er den schönen Satz sagte, wir können nicht alle Krisen dieses Landes mit Geld zuschütten. Das hat man in der Union sehr wohlwollend wahrgenommen. Und ich glaube auch in der Medienlandschaft, es erinnerte ein wenig an Gerd Schröder und eine Ruckrede. Ja, und dann passierte erstmal nichts. Und dann kamen Osterfeiertage und dann hörte man von Lars Klingbeil, Finanzminister, mit zuständig für den Umgang mit den steigenden Energiepreisen. Ja. Übergewinnsteuer, wir müssen endlich was machen. Also doch sehr sozialdemokratische, würde ich jetzt sagen, Ansätze. Und vom Katharina Reiche hörte man dagegen gesetzt, nein, nein, das ist alles nicht gut, wir müssen die Pendlerpauschale erhöhen. Also die andere Seite, nur vom Kanzler hörte man nichts, gar nichts. Friedrich Merz war über die Ostertage abgetaucht. Und dann haben sich findige Menschen im BMF gedacht, ja, also dann machen wir das zu unserem Gipfel. Wir laden ein Gewerkschaften, aber auch die Wirtschaft. Wir sind Gastgeber, laden aber natürlich auch die Wirtschaftsministerin ein. So, und Frau Reiche fand das keinen guten Vorgang und hat dann tatsächlich, und das ist schon so, dass man den Auftritt sah, also und man sich fragte, will die rausgeworfen werden? Weil was man natürlich nicht machen kann. Man kann ja hinter den Kulissen sagen, sag mal, lass mich mit Gastgeberin sein, wir treffen uns an einem neutralen Ort, alles okay. Aber man darf ja als Regierung gerade in dieser Krise nicht den Eindruck erwecken, dass man sozusagen parallel gegenarbeitet. Ja. Weil dann sind wir wieder in Vibes, die wir von der Ampel einfach kennen. Und als sie da raustrat, und sie hatte auch nicht zu einer Pressekonferenz eingeladen, das kann ich sagen, weil bei mir landen auch diese Einladungen, sondern es gab Fernsehteams im Haus. Und dann hat sie sich morgens gedacht, ja Mensch, dann die sind ja da zu anderen Interviews, irre, vor denen sage ich jetzt mal was zu meinem, immerhin dem Vizekanzler und dem Finanzminister. Und was sie dann sagte, war ja auch derart unterkühlt. Also es war ja auch keine Brücke mehr, über die man hätte gehen können.
Wollen wir uns das
einmal
kurz anhören? Also das ist interessant, das zu hören, unter welchen Umständen das zustande gekommen ist. Gar keine offizielle Pressekonferenz.
Nein, da kann man so sehr genau hinhören.
So, sondern sie stellt sich, Kamera ist gerade da und ich habe jetzt mal was zu sagen. Bitte schön.
Der Koalitionspartner ist in den letzten Wochen damit aufgefallen, Vorschläge zu unterbreiten, die teuer, wirkungsschwach und verfassungsrechtlich fragwürdig sind.
Das ist doch unfassbar. Ja,
teuer und verfassungsrechtlich fragwürdig. Nein, das war eine totale Klatsche.
Wusch. Und sagt dann, und stattdessen müssen wir es so und so und so machen.
Wie ich das will.
Ich erkläre euch mal, wie es läuft.
Und es war deswegen noch erstaunlicher, das war ein Freitagvormittag. Am Donnerstag hatte der Kanzler aus der Osterpause zurück die Schlagzeilen lesend irgendwie gedacht, nee, jetzt reicht es mal mit den beiden Streithähnen, außerdem muss ich mal wieder vorkommen, lädt die also ins Kanzleramt ein, was man als Chef machen kann. Und es gab wohl ein sehr, sehr hartes Gespräch, so hörte man es hinterher, zwischen diesen drei Beteiligten. Am Ende war aber klar, das hat Friedrich Merz dann auch öffentlich gesagt, so, ihr müsst euch einigen, bitte legt etwas gemeinsam vor. Das erwarte ich. So hat das die Erwartung formulierend in der Politik, heißt immer, die müssen sich jetzt bewegen, sonst zähle ich sie an. Und bei den Klingbeil-Team hatte ich auch so das Gefühl, dass denen schon klar war, okay, jetzt haben wir alles ausgereizt. Das ist immerhin der Chef des Kabinetts, das ist der Kanzler. Wir gucken jetzt mal, wie wir da zusammen zu einer Position kommen. Und dann das am Freitag, während also bei Lars Klingbeil der Chef des BDIs, Peter Leibinger zum Beispiel, saß, die Gewerkschaftschefs und die wirklich ja ringen. Es geht um Dinge in diesem Land. Es geht um das Wirtschaftswachstum. Ja. Es geht um die Menschen, die teuer tanken. Es geht um einen Krieg in Nahost. Das sind ja keine
Ich hab gehört von
einfachen Dinge.
Oder aus Kreisen der CDU, dass manche aus der CDU sagten, du musst sie entlassen zum Kanzler.
Ja, also
Stimmt das? Ist das zutreffend?
Ja, das ist zutreffend. Wow. Es war aus dem Umfeld des Kanzlers, da heißt das ja immer so schön auch zu hören, dass er nicht nur not amused war, sondern befremdet. Also das ist auch so eine schöne Vokabel.
Ist das die Steigerung? Ist das sauer, stinksauer?
Das ist so ungefähr? Kurz vor Explosion. Okay. Weil er eben auch diesen Vorgang, also inhaltlich ist er mit Katharina Reiche ja gar nicht überkreuzt.
Ist schon klar.
Aber den Vorgang, jemanden zu düpieren, den Vizekanzler zu düpieren, den SPD-Chef. Okay. Es gibt nur diese beiden Parteien in der Koalition. Also kann die CSU, aber ist ja seit Team Union, also Team CDU. Das geht einfach nicht. Und es gab auch Leute aus der CDU, die sich gefragt haben, ob Katharina Reiche eigentlich entlassen werden wollte. Denn so etwas macht man einfach nicht. Das macht man in der Wirtschaft nicht, macht man in den Medien nicht, das macht man aber in der Politik schon gleich gar nicht.
Interessant ist ja, dass sie eigentlich das gesagt hat, was er sowieso heimlich denkt, ne?
Ja, und die Geschichte danach, ich würde sagen, die Geschichte diese Woche ist jetzt ein bisschen so, dass Katharina Reiche in der Fraktion zu Beginn der Woche, da gab es Beifall für ihre Ausführungen.
Also
ihr wird schon demonstrativ der Rücken gestärkt. Der Fraktionschef Jens Spahn nimmt sie auch in Fraktionssitzungen in Schutz. So. Weil man natürlich so ein bisschen, und das meinte ich mit, jetzt wird es allmählich etwas persönlicher, weil man schon genervt war über Lars Klingbeil, den Vizekanzler, der sich mit einer Reformrede nach vorne begab und dann aber sozusagen wieder in Augen der Union zurückruderte, weil er überhaupt diese Schlagzeilen gesetzt hat und weil der Kanzler so ruhig war.
Ja.
Und das ist dann eben Politik. Und Politik hat immer was Menschliches. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie und ob diese Koalition jetzt, abgesehen von diesem kurzen Thema Energiepreise, die tatsächlichen Reformen, um die es geht, Stichwort Gesundheit, Pflege, Einkommensteuer, angehen wird.
Also Wolfgang Schmidt hat da wahrscheinlich seinen ganz eigenen Blick drauf, kommt Ihnen auch alles bekannt vor, Sie können das quasi von Ihnen lesen. Ich habe nur noch, bevor wir gleich zu Nord Stream kommen, eine Frage an Sie. Und der Name ist gerade gefallen, Jens Spahn, ne? Wir hatten gestern, sehr interessant, Michael Brücker ist hier und sagt, also read my lips, das waren so seine Worte im Vorfeld schon, wir kriegen Steuererhöhungen. Ich weiß nicht, wie viele Unionsleute hier auf diesem Stuhl gesessen haben. Wir werden uns dann Spaß machen, das immer mal zusammenzuschneiden. Es wird ein sehr langer Abend, die hier versprochen haben, hoch und heilig, auf gar keinen Fall Steuererhöhungen. Merz und auch Söder sollen sich da in gewisser Weise schon einig sein. Frau Münstermann nickt, das macht einem auch Angst. So, es geht entweder um Mehrwertsteuererhöhung oder Spitzensteuersätze erhöhen plus Reichensteuer erhöhen und so weiter und so weiter. Alles Mögliche. Einer steht auf und positioniert sich klar dagegen. Jens Spahn. Warum macht er das?
Nun bin ich nicht Jens Spahn, auch nicht sein Sprecher. Nee,
aber können Sie mal sagen, wie Sie das lesen?
Ja, in ein paar Tagen, Wochen ist die Fraktionsvorsitzendenwahl in der CDU Anfang Mai.
Das stimmt.
Die wählen ja in so einem Rhythmus nach einem Jahr. Und dann ist man sozusagen für die nächsten 3 Jahre vor Wahlen gefeit. Und ich nehme an, dass wenn diese Berichte alle so stimmen, dass es für ihn jetzt etwas unpässlich wäre, in der Fraktion als jemand dazustehen, der in einem Koalitionsausschuss über Steuererhöhungen mitbestimmt hat. Wobei ich zur Verteidigung, ich glaube, das ist gestern in Ihrer Sendung ja auch deutlich geworden, sagen will, es geht, glaube ich, schon um ein Gesamtpaket.
Nein, das verstehe ich schon.
Und
man
kriegt einfach, weil das
führt zur Ewigkeit ja immer dazu. Diese Personalien interessiert.
Ihre Sendung mit den ganzen Zusammenschnitten machen. Ich finde immer, wenn sich die Gegebenheiten ändern, die Fakten, wie das ja jetzt der Fall ist, mit so einem Energiepreisschock, viel weniger als wir ihn damals hatten, aber immerhin merken es alle, muss ich mir natürlich überlegen, wenn ich jetzt so viel Geld ausgebe, wo kriege ich es her? Und wenn man sagt, eben das Stichwort Reform, ich will in der Mitte entlasten, der berühmte Mittelstandsbauch, dann muss ich das Geld irgendwo hernehmen. Und da gibt es nicht viel mehr.
Ja, ja, wir haben gestern auch darüber gesprochen, was das im Zweifel für den berühmten Mittelstand, nicht den Bauch, aber den Mittelstand bedeutet, ne? Weil dann sozusagen die Eigentümer dieser Firmen, die das Rückgrat dann doch dieses Landes bilden, die trifft das dann auch.
Wobei ich da immer sagen würde, das ist jetzt auch nur halb der Mittelstand. Also wir gehören alle zu den absoluten Spitzenverdienern in diesem Land. Und ja, es geht jetzt um, also klar, es geht bei den Personengesellschaften.
Aber was nicht passieren darf, ist sozusagen die
Wirtschaft dann.
Exakt, die Wirtschaft noch weiter unter Druck zu setzen, ist aber ein anderes Thema.
Genau.
Mich hat nur interessiert, also das war wahrscheinlich der Grund, weil man weiß, in der Fraktion,
aber es ist in der Fraktion,
da gibt es eine andere Idee von CDU und haben wir versprochen.
Und die haben natürlich auch keine Lust, hier alle dann vorgeführt zu werden mit ihren Statements
und im Wahlkreis
und so weiter.
Ich verstehe. Okay, das heißt, es könnte sein, dass wenn diese Wahl gelaufen ist zum Fraktionsvorsitzenden, dass Jens Spahn dann plötzlich doch für Steuererhöhungen ist?
Naja, das weiß ich nicht. Aber sagen wir mal, Timing ist immer in der Politik alles. Okay. Und es gehört schon dazu, dass bestimmte Dinge zu bestimmten Zeitpunkten gehen und zu anderen eben nicht.
Und auch Jens Spahn
das mal
kann
so
rechnen.
Sagen.
Hey, ich verstehe.
Das ohne Steuererhöhung wird diese Reform, so wie sie angedacht ist, nicht gelingen. Und darf ich noch eine Sache sagen zu Reformen und der Berliner Politik? Es gab ja dann nach diesem Treffen am Tegeler See in der Villa Borsig, waren alle, glaube ich, ziemlich genervt. Aber es gab dann morgens eine Pressekonferenz. Es gab einen Einigungsdruck. Man musste sich einigen. Man musste irgendwie
etwas präsentieren, was liefern.
In dieser Krise muss man etwas präsentieren. Damit war man, glaube ich, auch so untereinander am Ende ganz zufrieden. Und man hat, Friedrich Merz hat dann gesagt, ja, es gibt eine große Gesundheitsreform, die setzen wir jetzt in den nächsten 2 Wochen auf. Interessant war, es waren genau 3 Fragen zugelassen, die wurden zu Ungarn gestellt, weil an dem Wochenende ein großer Wahlsieg war, wichtig für Europa. Es wurden die Fragen zu den Spritpreisen und so gestellt. Zur Gesundheitsreform, die der Kanzler erwähnte, keiner der anderen 3, Markus Söder war noch da von der CSU und die beiden SPD-Chefs, Bärbel Baas und Klaas Klingbeil, auch nur erwähnten, konnte man nicht mehr fragen. Da hat man nur gesagt, naja, das wird die Gesundheitsministerin vorstellen.
Okay.
Und die Jeanne d'Arc der Berliner Politik sozusagen in den nächsten Wochen, ich bin sehr gespannt, ob sie das durchhält, aber der erste Auftritt, den sie hatte, ist die Gesundheitsministerin Nina Wagen, die wirklich relativ kühl dafür, dass sie nicht so ein Berliner Promi war, bevor sie in dieses Amt kam, gesagt hat, was sie machen will. Und wenn man das länger macht, weiß man, im Gesundheitswesen sind die Lobbygruppen mit die stärksten,
brutal,
die dieses Land hat.
Ja.
Und dass sie da stand und zwar abgelesen hat, aber das ist okay, das sind da wirklich wichtige Dinge.
Absolut.
Da durchgeht und jetzt von allen Seiten, von der CDU, der CSU, der SPD, ah Gott, das und das. Aber ich fand diesen Auftritt, muss ich sagen, also
Respekt.
Das war eigentlich ein starker Auftritt, verglichen auch mit den anderen, weil man hat mal gesagt, was man wirklich macht und man hat die Bereitschaft erkannt, dass sie es durchhält. Mal schauen.
So, jetzt aber Nord Stream 2. Bojan Baczewski ist bei uns und wir reden ja gerade wieder, ne, über, es ist wirklich Déjà-vu-Kongress, über ähnliche Themen, Energieabhängigkeit. Und Sie schreiben, Herr Baczewski, in Ihrem heute, glaube ich, erscheinenden Buch, die Nord Stream-Sprengung. Wie riesige Tentakel fesselten die Nord Stream berühren Deutschland und andere Teile Europas an Russland? Wie meinen Sie das, diesen Würgegriff? Wie würden Sie das beschreiben? Was war das für eine Situation damals?
Nord Stream 1 und Nord Stream 2 sind zwei verschiedene Projekte. Nord Stream 1 war ein paneuropäisches Projekt. Das wird jetzt heute gerne vergessen. Das war kein deutsches Projekt, sondern ein westeuropäisches Projekt. Die Niederlande waren da, Frankreich war da. Da hat man auf diesem Foto schön gesehen, da war der Mark Rutte, der damalige Premierminister, jetzt NATO-Chef, der war damals schon sehr happy, mit Putin arbeiten zu dürfen. Jetzt hat er sich neu erfunden als ein Putin-Kritiker und Anti-Russland. Halt.
Ich möchte einen berühmten ehemaligen Kanzleramtschef zitieren. Dinge ändern sich.
Ja. Also Nord Stream 1 war eben so ein wirtschaftliches Projekt, der voll Sinn machte. Dann kam aber Nord Stream 2 und Nord Stream 2 ist konzipiert und gebaut worden, nachdem Putin Krim annektiert hat und Ostukraine quasi besetzt und angegriffen hat. Und da war dann schon eine andere Nummer und daher, glaube ich, war das nicht so ganz richtig, wo die Kanzlerin und andere Politiker meinten, das ist ein rein privatwirtschaftliches Projekt. Der damalige NATO-Chef Rasmussen, der ehemalige dänische Premierminister, hat mir gesagt, das ist eine geopolitische Waffe von Putin gewesen, und zwar die beste Waffe, die er je gebaut hat. Das Nord Stream-System. Also ja. Das sind diese vier Rohren, zwei Pipelines. Mhm. Und das haben die Russen auch so betrachtet. Die haben das nie wirklich als privatwirtschaftliches Projekt, sondern als geopolitisches Projekt. Das muss ja nicht schlecht sein. Aber am Ende, also diese Explosion, für mich ist das so ein kinetisches Crescendo, wo das Ganze
halt. Ja, so beschreiben Sie das auch. Im Grunde eigentlich als Falle. Und Sie sagen, da gab es immer dieses Mantra in der deutschen Politik, die Russen haben immer, auch zu Sowjetzeiten, auch durch den ganzen Kalten Krieg hindurch, immer verlässliche Energie geliefert. Warum sollten Sie das sozusagen nicht weiterhin tun? Und Sie sagen, auch innerhalb der Regierung, der auch Wolfgang Schmidt angehörte, war immer die Hoffnung da, dass Putin irgendwann doch wieder zur Besinnung kommt und wieder Gas liefert.
Das glaube ich, ja. Und zwar Nord Stream 1. Nord Stream 2 war nicht zertifiziert und sanktioniert. Also Nord Stream 2 war sozusagen außer Betrieb. Ja. Aber Nord Stream 1, ich glaube, da haben viele gehofft, dass irgendwann mal Putin, weil Putin hat ja den Gashahn zugedreht.
War das so, Herr Schmidt?
Nein, also das Buch ist wirklich, ich habe es jetzt auch natürlich auch in Vorbereitung schon lesen dürfen.
Ja, man muss das lesen, das ist echt ein Stück Zeitgeschichte. Das ist
auch super geschrieben, wenn ich das mal sagen darf. Aber es gibt so ein paar Sachen, wo ich sage, das stimmt nicht ganz. Und wir hatten tatsächlich, wenn wir noch mal kurz zurückgehen, auf den Februar 2022, Beginn der russischen Vollinvasion. Gasspeicher waren leer. Das Problem, fast 55-60% des Gases kam aus Russland. Und wir hatten keinerlei Terminal zum Import von Flüssiggas, also LNG. Das heißt, es gab so eine Phase, die aber so ungefähr dann bis August andauerte, als Putin dann ja den Gashahn erst sukzessive und dann komplett abgedreht hatte und zugemacht hatte, wo wir ohne russisches Gas vermutlich es nicht geschafft hätten. Wir haben ja damals geredet über Gasmangellagen. Danach war aber klar, dass wir diese Pipeline nicht wieder in Betrieb nehmen oder nicht erlauben würden.
Können Sie das, Herr Schmidt, noch mal schildern? Weil mit Robert Habeck ein paar Mal darüber geredet. Sie haben ja so allmählich realisiert, dass die Gasspeicher leer laufen.
Ja, das ist
und
ja
plötzlich gemerkt, da kommt immer weniger und immer weniger. Ja. Da gab es ja keine offizielle Ansage.
Das war ein System. Die haben absichtlich, die Russen haben, weil die Speicher, das muss man auch jetzt erwähnen, die Speicher gehörten den Russen.
Ich weiß.
Unter Frau Merkel hat man die Speicher veräußert in so einem Tausch.
Gegen
Gasfelder. Die Deutschen haben Gasfelder im Jamal bekommen und die Russen haben strategisch hier die Pipeline gehabt, Gas und auch noch die großen Speicher in Europa. Also das gehört auch zur Wahrheit. Und die Speicher sind ja nicht umsonst leer gewesen. Jemand hat sie leer laufen lassen.
Ja. Aber das war 2021.
Genau, aber dieses Entsetzen sozusagen. Es war ja alles schon, oder diente ja wahrscheinlich alles schon der Vorbereitung des Krieges. War klar, ich werde das einsetzen als Waffe. Ja. Insofern exakt
wobei
richtig.
Wobei es interessant ist, ich erinnere mich noch, da war ich noch Staatssekretär im Finanzministerium. Und wir haben sehr viel über die Nord Stream 2 Pipeline, auch mit Biden, damals neu gewählter US-amerikanischer Präsident, diskutiert. Und wir haben dann auch gesehen, gesehen, die Gaslieferungen gingen zurück. Und dann habe ich selbst beim BND noch nachgefragt. Und die haben aber wirklich erklärt, nein, und da ist jetzt eine Kompressorstation ausgefallen in Russland. Und hier gibt es ein Problem in dem Gasfeld. Das heißt, es wurde immer erklärt als wirklich einzelne Ereignisse, die nicht einem großen strategischen Ziel dienten. Wenn man dann aber hinterher drauf guckt, sieht man natürlich, die Gasspeicher wurden systematisch entspeichert Richtung Polen. Und dann hat es eben Zulaufprobleme gegeben. So, ich habe die Geschichte schon mal erzählt, glaube ich, ne? Scholz hat, als er Kanzler wurde, im Dezember 2021 Habeck, den damaligen Wirtschaftsberater Jörg Kukies, den Staatssekretär, mich gefragt, so, was ist unser Plan? Sollten wir Gas sanktionieren müssen aus Russland oder die Russen uns den Hahn abdrehen? Das war ja so, ab November war klar, da gibt's die Pläne möglicherweise für eine Invasion. Die Amerikaner, die Briten haben gewarnt.
Wir sind jetzt im November 21.
Ne? Und dann Dezember 21 wird Olaf Scholz gewählt. Wir werden als Ministerin Minister ernannt. Und dann haben wir uns ab Anfang 2022 im Januar in so einer Energieversorgungssicherheitsrunde oder Bunkerrunde genannt, im abhörsicheren Raum im Kanzleramt getroffen und Öl, Gas, Kohle, Atom diskutiert, heimlich Gas gekauft für 15 Milliarden Euro.
Wo haben Sie das gekauft?
Überall auf dem Weltmarkt. Es gibt so einen Gashandelsplatz, nennt sich TTF. Und da kann man dann praktisch wie auf einer Auktion Gas kaufen.
Das heißt, wir haben anderen Ländern, die es auch gebraucht hätten, das Gas weggekauft?
Ja, es sind tatsächlich damals, das, was wir jetzt so ein bisschen auch erleben, ganz viele Tanker, die nach Asien unterwegs waren, dann, das konnte man auf diesen Schifftreckern sehen, umgedreht und nach Deutschland oder Europa gekommen. Und wir haben vor allem sogenannte FSRUs, Floating Storage and Regasification Units, also schwimmende Regasifizierungsanlagen für dieses Flüssiggas. Das ist ja erst gasförmig, dann wird es verflüssigt, wird auf Tanker gepackt in Tanks, dann kommt es hier an und dann wird es wieder verflüssigt und in das Pipeline-Netz gemacht. Das kleine Problem, das wir hatten keine einzige Anlandestation, kein Terminal für Flüssiggas. Und dann haben wir, das war dieses Stichwort Deutschlandgeschwindigkeit, in Rekordgeschwindigkeit innerhalb von 10 Monaten, drei beziehungsweise später dann insgesamt 6 Terminals gebaut. Und das waren eben diese FSRUs, die wir dann auch heimlich, da gab es, glaube ich, noch 4 Stück. Und wir haben 3 über 10 Jahre dann gechartert.
Das ist irre, wie Sie das so erzählen und sagen, wir haben da heimlich Gas gekauft. Ne? Also ich meine,
na, wenn es rausgekommen wäre, wären die Preise, was dann ja im Herbst passiert ist, auf 300 Euro pro Megawattstunde.
Nur
zum Vergleich, wir sind jetzt bei 42.
Ist schon klar.
Und die Öffentlichkeit wäre maximal beunruhigt gewesen.
Teile meiner wahrscheinlich auch die Öffentlichkeit verunsichert.
So der berühmte Satz, aber es ist auch so, also ich sag mal, so wie sich diese Regierung zum Teil, insbesondere in Gestalt der Außenministerin, auch moralisch inszeniert hat, würde ich sagen, ist das moralisch ja nicht okay. Ne? Armen Ländern, die es auch brauchen können, dann auf die Art und Weise das Gas wegzukaufen, die bräuchten das auch. Nein, hat auch eine moralische Dimension.
China ist auch kein armes Land.
Da geht ja nicht nur um China.
Ja, ne? Aber das ist ein Großteil, ist schon nach China gegangen und nach Südkorea. Klar, es ist was Egoistisches.
Genau. Will nur sagen, es ist schon ganz interessant, wenn es dann um nackte Interessen geht.
Aber deswegen haben wir, wenn man uns zurück, es gab ja eine sehr harte Debatte dann auch im März 2022, ob wir nicht das russische Gas sanktionieren sollten. Und das haben wir gesagt, das kann man jetzt nicht machen, weil wir eben keine Alternative hatten. Und dann wäre tatsächlich, sind 55 Milliarden Kubikmeter, die durch diese Pipeline Nord Stream 1 gelaufen sind, die wären dann dem Weltmarkt, weil es ja keine Umleitungsmöglichkeit gibt. Es gibt da noch keine oder gab damals noch keine Pipeline nach China. Die hätten gefehlt und hätten genau zu diesem Problem geführt.
Genau, über das wir gerade sprechen. Ganz interessant, bevor wir in die Sprengung reingehen, in diese unglaubliche Geschichte, Frau Münstermann. Sie sagen, die Tatsache, dass Nord Stream so gepusht wurde, dass man diese Pipeline unbedingt haben wollte, hatte schon auch damit zu tun, dass es insbesondere auf Seiten von Olaf Scholz dann doch ein deutlich spürbares Unbehagen, so drücken Sie das aus, gegenüber der Ukraine gab, was Korruption angeht. Und diese Idee, dass man sozusagen die Ukraine einfach umgeht, um mit Russland direkt Gasgeschäfte zu machen, was ja Nord Stream letzten Endes ist, ist etwas, was Olaf Scholz dann auch schon ziemlich gut fand.
Ja, aber es war Olaf Scholz nicht der Einzige, sondern das geht einfach in die Ära Merkel zurück.
Also Angela Merkel,
gegenüber der Ukraine saß bei Angela Merkel sehr tief. Die hat auch Putin misstraut, die wusste, was das für ein Mensch auch ist. Aber die Idee, dass die Korruption in der Ukraine derart groß ist, dass man diesem Land nicht trauen darf als Transitland sozusagen, weil Gelder und Energie verloren gehen, so hat sie das mal gesagt, das war schon sehr ausgeprägt. Und das hat also auch Olaf Scholz und Angela Merkel, er war ihr Finanzminister, also das ist an ihr nicht vorbeigegangen. Sie schütteln den Kopf. Aber ich
darf ein bisschen mithelfen bei den Fakten. Wir haben 2019, also Olaf Scholz, Angela Merkel, dafür gesorgt, zusammen mit der Europäischen Kommission, dass der Gastransitvertrag zwischen der russischen Gazprom und der ukrainischen Naftogaz, der Ende 2019 auslief, verlängert wurde. Wir haben sogar einen eigenen Sonderbeauftragten Graf Waldersee bestellt, der in so einer Pendeldiplomatie zwischen der Ukraine und Russland dafür gesorgt hat, dass dieser Gaslieferungsvertrag durch die ukrainische Pipeline weiterging. Das ist übrigens... Das
gehört zu den Absurditäten dieses Krieges auch, ne?
Bis Ende 2024 ist das Gas, obwohl die Russen Krieg gegen die Ukraine geführt haben, durch diese Pipeline gelaufen, russisches Gas. Und Gazprom hat an Naftogaz eine Milliarde, Russland an die Ukraine, die Durchleitungsgebühr bezahlt. Was richtig ist, und das war unser Problem, dass bei Naftogaz diese Durchleitungsgebühr, damals waren das, glaube ich, 1,4 Milliarden Euro pro Jahr, kaum ankam. Also das ist eine Pipeline, die noch zu DDR-Zeiten quasi entwickelt und gebaut worden war. Mhm. Die war sehr marode, da leckte es auch raus. Das war übrigens alles Gas, das nach Europa, aber nach Ost- und Zentraleuropa, nicht nach Deutschland ging. Die Ukraine wurde immer übrigens über die Nord Stream und über die Polen-Pipeline versorgt, also aus Europa mit Gas. Und das war dann Teil dieser von uns unterstützten Verhandlungen, dass einfach wir gesagt haben, das Geld muss jetzt auch in die Unterhaltung der Pipeline gehen, damit da das Gas nicht so rausfließt.
Aber die Idee, sich von Russland unabhängig zu machen, was Gaslieferungen angeht, hatte weder die Regierung Merkel noch die Regierung Scholz, wenn das nicht passiert wäre.
Sag mal kurz, Olaf Scholz hat den Vorschlag gemacht, er wurde dann hart kritisiert, weil diese LNG-Terminals, die rechnen sich halt nicht, weil der Transport ist teurer und deswegen ist Gas teurer. So, deswegen die Investitionskosten für so ein Terminal kann man im Prinzip aus dem Betrieb nicht rausverdienen. Deswegen hat Olaf Scholz als Finanzminister den Vorschlag gemacht, lass uns 1 Milliarde Euro Steuergeld nehmen und so ein LNG-Terminal, wie es die Niederländer haben, wie es die Belgier haben, bezahlen, damit das nicht aus dem laufenden Betrieb noch obendrauf kommen muss, die Investitionskosten. Als das dann geleakt ist, ist er fertig gemacht worden dafür. Und Robert Habeck zum Beispiel hat öffentlich gesagt, wir können doch nicht schmutziges amerikanisches Fracking-Gas kaufen.
Ja, aber da muss ich jetzt einmal zu Bojan Baczewski gucken. So unschuldig, wie er das gerade darstellt, ist die Geschichte nicht. Was glauben Sie, ist der wahre Grund dafür gewesen, dass jemand wie Olaf Scholz dann sagt, lass uns doch dieses LNG-Terminal bauen? Hatte das vielleicht auch noch andere geopolitische Gründe oder war das wirklich nur der Versuch, sich unabhängig zu machen?
Ich glaube, das war teilweise der Preis für Nord Stream 2, weil damals, wo dieser Vorschlag verbreitet wurde, ging die Angst um, dass die Amerikaner mit Sanktionen Nord Stream 2 zerstören werden. Und die Idee war, dass das abgewendet werden muss und dann auch noch dazu ein Terminal gebaut wird, was ja gar keine schlechte Idee ist.
Also im Grunde die Idee zu sagen, wir bauen euer dieses
euer
Terminal,
verdammten
damit wir im
dreckigen,
Zeitloch euer wie, Gas, habe euer amerikanisches gesagt, dass, Gas kaufen können. Aber dafür lasst ihr uns bei Nord Stream 2 in Ruhe.
Genau. Okay. Ich glaube, das war die Idee. Und vor allem, ja, die sind ja nicht wirtschaftlich, die Terminals. Aber wissen Sie, die Polen haben schon vor 10 Jahren eins gebaut. Und jetzt sind sie glücklich damit. Die haben fast, ich glaube, 800 Millionen Steuergeld in die Hand genommen. Und ich habe damals mit einem Kabinettminister in Warschau gesprochen. Und ich habe gesagt, der Peter Altmaier sagt, das ist ein Blödsinn, unwirtschaftlich und geht gar nicht. Und er meinte, ich kaufe auch Panzer und Raketen und ich erwarte nicht, dass die Geld verdienen, sondern die dienen mir als Schutz für mein Nationalinteresse.
Eine strategische Investition.
Strategisch diese Terminal irgendwann mal wird uns schützen. Und das ist ja übrigens auch so gekommen.
Ist dann auch passiert. Ich meine, in Polen gab es grundsätzlich immer ein großes Misstrauen gegenüber Nord Stream 2. Aber das ist nur wichtig sozusagen für den historischen Kontext, um zu verstehen, es ist nicht mitnichten, haben Sie ja völlig recht, Frau Münstermann, nicht nur ein SPD-Thema, was Nord Stream 2 angeht, sondern es ist auch ein CDU, in dem Fall Angela Merkel-Thema, die das massiv vorangetrieben hat. Und dann kommt es zu dieser Situation, die Sprengung dieser berühmten Pipeline. Und bevor wir darüber sprechen, über diesen Krimi, schauen wir uns ein paar Bilder an, um zu verstehen, worum es da eigentlich geht. Ende September 2022, dänische Insel Bornholm. Am Grund der Ostsee explodieren 3 Röhren der Nord Stream Pipeline. Der größte Sabotagefall in der bundesdeutschen Geschichte und ein Krimi, der kein Ende findet. Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht eine Segeljacht, die Andromeda, gechartert in Rostock von einer sechsköpfigen Crew, die damit Richtung Dänemark segelt, um in fast 80 Metern Tiefe Sprengladungen anzubringen. Nachdem zunächst der Verdacht auf Russland fällt, gerät sehr schnell die Ukraine in den Fokus der westlichen Geheimdienste. Auch politischer Sprengstoff, mitten im Krieg. Selenskyj weist die Vorwürfe zurück.
Mit Nord Stream haben wir nichts zu tun.
Hat sie offenbar doch, sagt der Wall Street Journal-Journalist Bojan Panchevskij. Seit 2014 berichtet er aus der Ukraine, hat, wie er es selber nennt, ein Netzwerk von Kontakten in die Schattenwelt der Geheimdienste. Kaum ein Journalist dringt so tief in den Fall ein wie er. Er spricht mit Agenten, mit Chefermittlern, mit ranghohen Offizieren. Und die Verdächtigen in diesem historischen Sabotagefall sind ihm alle namentlich bekannt. Einer von ihnen ist der ukrainische Tauchlehrer Volodymyr S., an den die deutschen Behörden aber nicht rankommen. Und Sheri K., ein ukrainischer Offizier, der im August in Italien festgenommen wird und jetzt in Hamburg in Untersuchungshaft sitzt. Panchevskijs Recherchen ergeben, dass der Sabotageakt eine ukrainische Militäroperation war. Doch auch wenn sich dieser Verdacht bestätigen sollte, bleibt immer noch eine Frage offen. Wer hat diesen Auftrag gegeben? Herr Panchevskij, wenn wir jetzt mal einsteigen in diese Geschichte. Sie schreiben in Ihrem Buch, als ich diese Bilder gesehen habe, diesen großen Whirlpool sozusagen, und ich habe eingangs vorgetragen, was das bedeutet hat. Eine gigantische Explosion, im Grunde die thermische Kraft eines Reaktors, eines Atomreaktors. Sagten Sie, da habe ich in der Sekunde angefangen zu recherchieren und ich war mir von der ersten Sekunde auch im Prinzip sicher, am Ende würde mich die Spur in die Ukraine führen. Warum war Ihnen das so klar?
Also sicher war ich nicht, aber das war meine erste Hypothese. Ganz spontan ist mir das eingefallen. Also ein paar Freunde von mir, die sich gut auskennen, meinten, vielleicht Polen hat es gemacht. Das war auch nicht unplausibel.
Hätten ein Motiv gehabt?
Ja, die Polen haben immer
gefremdelt die Pipeline gehasst. Ja.
Und die sind auch so eine Ostsee-Nation, die haben die technischen Möglichkeiten. Aber ich kenne ja die Ukraine sehr gut und vor allem die speziellen Dienste Ukraines. Also wie gesagt, ich habe es seit 2014 berichte ich von und aus Ukraine. Und ich habe mich sehr viel beschäftigt mit diesen verschiedenen Geheimdiensten und Spezialdiensten und Militärdiensten und Spezialkommandos und so weiter und so fort. Und als Einleitung will ich doch sagen, weil ja ist ja viel geschrieben und gesagt worden zu diesem Thema. Und enorm viel davon stimmt einfach nicht, wissen Sie. Das ist so, es ist geworden wie die Mondlandungsverschwörungstheorien oder Kennedy oder was weiß ich. Also ja, zur Klarstellung, meine Recherche rührt auf drei Säulen sozusagen. Die ukrainischen Quellen, also das sind die Täter, die auf dem Boot waren, das sind ihre Chefs, das sind ihre politischen Chefs, das sind Geheimdienstler, Militärs, Generäle, Oberste und so weiter und so fort. Das sind Politiker, das sind politische Berater von Selenskyj, das sind Geheimdienstchefs, das sind Leute, die damals zuständig waren für in dem Jahr, in dem Monat, wo das passiert ist. Dann kommt Säule Deutschland, also das sind die Ermittler, das sind verschiedene Leute, die sich auskennen, das sind Leute in den Geheimdiensten, die zwei Geheimdiensten hier, die damit sich beschäftigt haben. Und dann kommt natürlich diese internationale Säule, wo ich mit dem Chef der CIA, den damaligen, gesprochen habe, mit dem Europachef, Bill Burns, genau, dann Europachef von CIA, Osteuropachef, die Zuständigen von Ukraine, die Zuständigen in Kiew, die da gesessen sind. Die CIA teilt sich in zwei Teile, grundsätzlich analytisch und operativ. Im operativen Bereich sind die Leute, die sowas machen oder über sowas denken. Und im operativen Bereich gibt es auch die paramilitärische Abteilung. Das sind tatsächlich die Leute, die kinetische Operationen, die sogenannten kinetischen Operationen durchführen. Das heißt, die schießen Leute ab oder die sprengen Dinge in die Luft. Mit denen habe ich auch gesprochen. Also da ist wirklich alles geklärt worden.
Das ist der Grund, warum Sie sagen, das ist die Wahrheit, die ganze Wahrheit über diese Geschichte. Genau. Interessant war, gleich zu Beginn, Herr Panchevskij, fällt der Verdacht auch auf die Amerikaner. Und das hat zu tun mit einer Aussage, mit einem Statement von Joe Biden aus dem Juli 22. Und da wird er gefragt, was denn passieren würde, wenn die Russen tatsächlich die Ukraine angreifen.
Januar 22.
Und er sagt dazu Folgendes. Wir hören mal kurz rein. Insbesondere der letzte Satz ist entscheidend. Schauen Sie mal.
If Russia invades, that means tanks or troops.
Wenn Russland einmarschiert, das heißt, wenn wieder Panzer oder Truppen die Grenze zur Ukraine überqueren, dann werden wir Nord Stream ein Ende bereiten.
There will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it.
Wie würden Sie das genau machen?
Exactly.
Denn das Projekt steht ja unter deutscher Kontrolle.
Ich verspreche Ihnen, wir werden das schaffen.
Weißt du, eine Ansage, ne? Dann werden wir Nord Stream 2 ein Ende bereiten.
Und Olaf Scholz was not amused.
So, ja, genau. Und Olaf Scholz, wenn man den Blick mal versucht zu interpretieren, das hat ihm nicht gefallen. War diese Aussage der Grund dafür, warum auch, ich glaube auch sogar Putin, ne, hat sich darauf bezogen und hat sozusagen geäußert, könnten die Amerikaner gewesen sein?
Ja, Putin behauptet bis zum heutigen Tag, das seien die Angelsachsen. Das ist ein Begriff aus dem Mittelalter, bedeutet Engländer und Amerikaner. Ja. Ja, aber was der Präsident Biden hier gemeint hat, sind natürlich Sanktionen. Mhm. Also es ist schlicht und einfach sehr, sehr, ich meine, das ist ja, die Amerikaner können mit Sanktionen jedes wirtschaftliches Projekt zerstören, vor allem in Europa. Da wird keiner mehr Gas abkaufen dürfen von dieser Pipeline. Und dann ist das Schluss. Die brauchen ja die Pipeline nicht in die Luft zu sprengen. Und das ist total unplausibel gewesen schon damals. Aber natürlich, die Sache ist einfach, die deutschen Ermittler scheinen niemand fragen zu wollen, was eigentlich die gefunden haben. Und die deutschen Ermittler haben den Fall gelöst. Das ist hier in Deutschland. Die deutschen Kollegen können einfach sich melden bei der BKA oder bei der Bundespolizei und erfahren, dass die den Fall gelöst haben in diesen letzten drei Jahren. Und die haben sieben Haftbefehle jetzt gegen sieben Tatverdächtige. Mhm. Ein Tatverdächtiger oder Tatbeschuldigter ist im Untersuchungsgefängnis eben hier in Hamburg. Mhm. Also da sind Fakten gefunden worden, da sind Indizien gefunden worden, da sind Beweise gefunden worden. Und dennoch ist die Debatte halt über Hypothesen, über dies und jenes. Die deutschen Ermittler, wie ich weiß, haben am Anfang sich auch beschäftigt mit der Frage, könnte es Amerika gewesen sein? Die haben das ermittelt und die sind zum Schluss gekommen, nein, Amerika sei es nicht gewesen. Dann die zweite Hypothese war es vielleicht Russland. Und da haben sie richtig ermittelt. Ich glaube, ein bis zwei Monate haben sie sich wirklich detailliert alles Mögliche angeschaut, forensisch. Also so ingenieurmäßig sind sie vorangegangen, Schritt für Schritt, Beweis für Beweis, Indizie für Indizie. Die haben sich auch mit diesem Forschungsschiff, das so in den Medien hier herumgegeistert hat, Sibiryakov heißt das, glaube ich, der hat so ein kleines U-Boot, ja, so orange-weißes U-Boot. Dieses U-Boot ist lustigerweise in Rostock hergestellt worden von der DDR, damals für die Sowjetunion. Da haben sie auch die Pläne dafür gefunden, die haben die technischen Aspekte dieses U-Bootes studiert und die sind zum Schluss gekommen, dieses U-Boot hätte gar nicht die Reichweite, die Pipelines zu erreichen. Also dann haben sie auch am Ende Russland als Tatverdächtigen
ausgeschlossen.
Ja, da ist richtig gegen Russland ermittelt worden.
Wir sollten über die Rolle der deutschen Polizei, der Bundespolizei, da sehen wir glaube ich, den Chef Dieter Roman, sollten wir nochmal explizit sprechen, weil es mit der spannendste Teil, wie deutsche Ermittler das Ding gelöst haben. Das ist wirklich spektakulär, bis hin zur Radarfalle, zum Blitzer, der dann die entscheidende Fährte zutage fördert. Aber zunächst mal, was sind das für Leute, die dann irgendwann sagen, okay, wir machen das jetzt? Ich habe sie eben schon zitiert. So. Das klingt für mich wie Glücksritter, Hasardeure, Leute, die sich nicht viel sagen lassen, die offenbar auch sehr viel trinken und die sozusagen ja, Abenteurer sind. Wie muss man sich das vorstellen?
Also das war eine Mischung von Zivilisten, sogenannten Proxys und Soldaten. Wie gesagt, also die ganze Planung ist ja gemacht worden in dieser Spezialeinheit der Streitkräfte. Das ist eine Operation der Streitkräfte gewesen. Die Zivilisten sind die Taucher, weil die könnten innerhalb der Streitkräfte keinen Taucher finden, die oder der 80 Meter unter der Oberfläche arbeiten könnte. die Leute, die das können, nennen sich technische Taucher. Und das ist jetzt schon sehr kompliziert, sehr komplex. Also unter 40 Meter zu tauchen, das ist eine besondere Herausforderung. Da muss man verschiedene Gasmischungen einatmen, Helium und so weiter. Da kann man nicht einfach normale Luft trinken. Genau. Und die Spezialeinheiten wie KSK in Deutschland zum Beispiel oder die Navy SEALs in den Vereinigten Staaten, die tauchen ja kaum unter 10 Meter. Also es gibt ja etliche Leute, die tauchen können, aber 80 Meter oder 100 Meter,
ist das ist schon, Ansage.
Die könnten keinen finden. Und dann gab es den Vorschlag, warum nehmen wir einfach keine Zivilisten, die das können. Das haben sie auch dann eben gemacht. Die haben quasi eine Audition veranstaltet nach den Regeln des Geheimdienstes. Die haben sie alle durchgeläutet, die haben sie alle getestet. Da gab es psychometrische Tests. Da gab es Tests für Patriotismus und patriotische Einstellung. Sie müssen sehen, ob die wirklich was taugen. Und am Ende sind, glaube ich, 9 Leute ausgewählt worden. Und aus diesen 9 Leuten sind die 2 Crews dann zusammengesetzt worden. Auf der Andromeda, auf dieser Yacht, die dann Nord Stream gesprengt hat, gab es anfangs 3 Taucher, 2 Männer und eine Frau und 3 Soldaten. Der Skipper.
Das ist das Schiff, über das wir reden.
Genau, genau.
Und das dann, wo angemietet wurde, wurde das gechartert?
In Rostock.
In Rostock,
genau.
Von da aus sind die los?
Nee, die sind dann von Wiek los.
Ach, von Wiek?
Gefahren. Ja, Wiek ist so eine kleine Bucht auf der Insel Rügen.
Ja, okay. So, machen das dann, sprengen diese Pipeline. Wir haben diese beeindruckenden Bilder gerade gesehen. Und dann beginnt sozusagen die Fahndung. Ich muss das jetzt ein bisschen abkürzen, weil wir leider nicht so unendlich viel Zeit haben. Und da würde ich jetzt gerne einmal sprechen über die Rolle der deutschen Fahnder. Sie haben es eben gerade schon angedeutet, es waren deutsche Fahnder, die am Ende das Rätsel gelöst haben. Wie haben Sie es gemacht? Wie sucht man nach solchen Menschen? Wo setzt man da an? Wo fängt man an? Wie geht das? Wie viel Geduld braucht man dafür?
Also die Deutschen haben wirklich eine ausgezeichnete Polizeiarbeit an den Tag gelegt. Das für mich war das unvorstellbar am Anfang, wo ich sie kennengelernt habe. Die Ermittler, dachte ich mir, die werden nie im Leben diesen Fall lösen. Das war so verstrickt, so konfus, so komplex. Ist auch international schwierig. Es gab ja das territoriale Prinzip, man kann nicht außerhalb der Jurisdiktion ermitteln. Und so weiter und so fort. Und vor allem, sie haben kaum Hilfe bekommen von den Alliierten, muss man schon sagen. Also die Amerikaner haben ein bisschen was geholfen, aber nicht so richtig. Die Briten meines Wissens gar nicht. Die Schweden und die Dänen ein bisschen. Damals war die Innenministerin Faeser, glaube ich, im Amt. Die hat eines Tages angekündigt, wir machen zusammen eine gemeinsame Ermittlung, Dänemark, Schweden und Deutschland. Dann Tage später, die dänischen und die schwedischen Kollegen haben gesagt, nee, wir machen gar nicht mit, wir wollen das gar nicht. Die haben die Ermittlungen verschlüsselt. Bis zum heutigen Tag erfährt man gar nichts aus Schweden oder Dänemark. Die wollen ja überhaupt nicht davon reden. Polen hat so regelrecht versucht, die deutsche Ermittlung zu obstruieren. Also ganz aktiv haben sie versucht, die Ermittlungen.
Wie haben die das gemacht?
Auf verschiedenen Wegen. Also sie haben Beweismaterial nicht liefern wollen. Sie haben einmal sogar falsche Informationen geliefert, absichtlich.
Welche?
Zum Beispiel, sie haben eine Liste von Personen der deutschen Ermittler übergeben. Das sind ethnische Russen, die in Europa leben. Und die haben gemeint, da ist die Crew von Andromeda, das sind die Leute. Wir haben sie ausfindig gemacht, das sind alle FSB-Spione. Die haben die Pipelines gesprengt. Und die Deutschen haben sich an die Arbeit gemacht und die haben herausgefunden, das sind ganz normale Leute. Und teilweise die Leute, die als Taucher beschrieben worden sind, so Männer im Mittelalter, die extrem übergewichtig waren. Die haben so also das war schon ein bisschen grotesk.
Die reden von uns, Herr Schmidt. Ja. Also harmlose mittelalter Männer.
Leute, die in Bulgarien oder sonst wo leben und so. Ja, und solche Sachen sind da passiert. Und trotz allen Hindernissen haben die Deutschen mit dieser methodischen Arbeit, mit viel Geduld, mit viel Intelligenz, mit viel systematische halt Ermittlung den Fall gelöst. Und das war schon extrem beeindruckend. Und
wann hatten die den ersten Baustein, das erste Puzzlestück?
Also der erste Trigger ist dieser nachrichtendienstliche Hinweis, der erst ganz spät an die Polizei weitergegeben wurde, dass womöglich eine ukrainische Gruppe aus Deutschland heraus mit einem Boot das eben gemacht hat. Dieser Hinweis kommt aus dem niederländischen Militärgeheimdienst. Und zum Anfang haben sie das an die CIA weitergeleitet. Mhm. Und die CIA hat dann die Deutschen alarmiert und auch aber die Ukraine vorgewarnt, dass sie sowas nicht machen dürfen. Das war der allererste Hinweis. Da hat man etliche Firmen.
Das ist aber ein interessanter Punkt. Das heißt, die CIA sagt auch den Ukrainern, also dann im Zweifel wem? Der Staatsführung?
Nicht nur, sondern die haben dann ihren eigenen Stationschef, den Residenzchef, ich glaube, auf Deutsch heißt das Residenz, in Kiew angerufen und gesagt, hey, hast du was von dem gehört? Kennst du diese Leute? Weil die Leute sind ja teilweise namentlich genannt worden in dieser Notiz, in dieser verschlüsselten Notiz. Und der hat dann mit der Panik zu tun bekommen und ist zu denen gegangen und denen gesagt, dass sie sofort aufhören müssen. Und dann hat er auch einen gezwungen, einen der Haupttäter dort, oder nicht Täter, sondern Hauptdrahtzieher, hat ihn gezwungen, ihm eine Nachricht zu schicken, wo er geschrieben hat, wir hören damit auf, vielen Dank, dass du bei uns gemeldet hast und wir machen das nicht und basta. Der wollte sich halt absichern, dass er was schriftlich bekommen hat. Und
nicht schlecht.
Ja, und die Amerikaner
und die haben aber munter weitergemacht.
Also die
war denn an dem Punkt, waren da Leute wie Saluschny zum Beispiel, der Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee, weil sie sagen, es ist eine Militäroperation, Leute wie vielleicht sogar der Präsident, wie Zelensky, wussten die davon, dass es diese Pläne geben könnte?
Ja, Saluschny war quasi an der Spitze der Befehlspyramide, wo das passiert ist.
Der Mann, den wir hier rechts sehen, ne? Der jetzt
genau,
Botschafter
der ist der ehemalige Botschafter im Vereinigten Königreich. Der hat es genehmigt und dann hat er später laut seinem damaligen Berater auch dem Zelensky mitgeteilt. Ich glaube, das war Juni oder Ende Mai, dass es dieses Projekt gibt, weil er wollte sich da absichern. Da gibt's ja, das ist ja international, das ist hinter den Grenzen gewesen. Und Zelensky hat dann das auch genehmigt zu dem Zeitpunkt. Zelensky und seine Berater bestreiten das mir gegenüber und der Öffentlichkeit gegenüber. Und
aber Sie sagen, Zelensky hat das genehmigt?
Also laut Saluschny und seine Leute, Zelensky hat das genehmigt. Dann aber zu dem Zeitpunkt, wo die CIA davon erfahren hat, hat angeblich Zelensky gesagt, okay, mach das nicht, hört damit auf. Das dementieren die Leute um Zelensky auch. Die sagen, wir haben das vom Fernsehen eigentlich erfahren, dass die Pipelines, wo die Pipelines in die Luft gingen. Davor wussten wir nicht. Das ist eine interessante Diskrepanz. Also die Amerikaner, die CIA sagt mir, wir haben das Präsidialamt schon informiert und
ja,
gebeten.
Allerdings. Allerdings.
Also da erzählen verschiedene Leute verschiedene Geschichten.
Ja, und okay, aber wenn Sie das so erzählen, dann finde ich, sollten wir uns jetzt einmal anschauen. Es gibt eine Reaktion von Zelensky nach der Sprengung und die fiel folgendermaßen aus. Schauen Sie mal.
Wir müssen beim Schutz unserer kritischen Infrastruktur besonders vorsichtig sein. Vor allem nach den Sabotageakten an den Gaspipelines in der Ostsee. Noch nie zuvor war unser Kontinent einer solchen Bedrohung ausgesetzt. Der Gefahr, dass Unterwasserpipelines, Kabel und Tunnel zerstört werden. Heutzutage kann man das sogar von Russland erwarten.
Das ist interessant, ne?
Gerade der letzte Satz. Der hat schon in der ersten Woche nach der Sprengung Russland beschuldigt.
Ja, er setzt da direkt den Spin, wie man in Politikerkreisen sagt. Schaut mal zu den Russen, die waren das wahrscheinlich.
Genau, nee, der hat schon Tage nach der Explosion das auch schon behauptet, dass Russland als Terrorstaat das gemacht hätte können und so weiter.
Interessant. So, jetzt nochmal zurück zu diesen deutschen Ermittlern. Vielleicht können wir das möglichst dicht und kurz erzählen, aber es ist irre spannend. Also die kriegen diesen Hinweis
zu der Befehlskette. Also man muss auch sich vorstellen, das ist eine militärische Einheit, im Krieg und die haben verschiedene Kriegsziele sich ausgesucht. Mhm. Und das ist alles Infrastruktur des Feindes, wie in deren Wahrnehmung. Die haben das nicht als deutsche Infrastruktur wahrgenommen.
Schon
das
klar, muss man auch schon sagen. An einer empfindlichen Stelle treffen
und,
beim Geld.
Und daher sind die Stellen, wo die Bomben gelegt wurden, so ausgewählt, dass sie nicht in deutschen Gewässern sind, sondern das waren internationale Gewässer, quasi die erweiterte exklusive Wirtschaftszone von Dänemark und Schweden. Das ist ja absichtlich so gemacht worden. Das war auch kein Zufall.
Das ist interessant. Vielleicht, wenn wir die Karte noch mal sehen, dann sieht man genau. Das auch. Ne? Die Stellen, wo die Explosion stattgefunden hat.
Und über die Jahre hinweg, wo ich darüber berichtet habe, also als ich mich mit denen unterhalten habe, mit den Tätern und den Drahtziehern, die haben mich immer gefragt, warum ermittelt überhaupt Deutschland? Das ist nicht im deutschen Nationalinteresse. Warum macht der Olaf Scholz da? Warum macht er jetzt Friedrich Merz sowas? Die könnten das nicht verstehen. Die können schlicht und einfach nicht begreifen, dass ein Rechtsstaat so funktioniert, dass der Kanzler vielleicht auch nicht gerne so eine Ermittlung hat. Aber die Polizisten arbeiten munter und die kann man nicht stoppen.
Weil
man könnte sie stoppen, aber politisch ist das natürlich nicht machbar.
Interessant. So, jetzt nochmal die deutschen Ermittler. Die kriegen diesen Hinweis aus den Niederlanden, vom niederländischen Militärgeheimdienst. Wir haben diese Spur, diese Leute, wahrscheinlich hat die Operation von Deutschland heraus stattgefunden. Das heißt, die haben den Hinweis, irgendwo an der Ostsee müssen die unterwegs gewesen sein.
Genau.
Wie lange suchen die, bis sie das erste Mal einen kleinen Hinweis haben, der dann sagt, ach guck mal, da waren diese Jungs unterwegs und diese Frau.
Also meines Wissens hat dann die Polizei und BKA Dutzende Firmen an der Ostseeküste angerufen, die so Boote vermieten. Und dann sind sie ausfindig geworden bei manchen, die zu dem Zeitpunkt Yachten an Ausländer gemietet haben. Und bei einer Firma, Mola nennt sich, waren das Menschen mit einem rumänischen Pass und, glaube ich, bulgarischen Pass. Mhm. Und dann haben sie sich das angeschaut, weil die meinten, okay, Ausländer theoretischerweise verdächtigt. Und von dort an haben sie dann angefangen. Dann gab es diesen Moment, wo einer der Ermittler sich überlegt hat, wie kommt man überhaupt zu Wiek? Und wenn man sich die Landkarte anschaut, es gibt nur zwei Wege. Es gibt eine Straße, die halt vom Westen raufgeht. Mhm. Und dann hat er seine Leute gebeten, alle möglichen Blitzer dort, also die Fotografien von den deutschen Blitzern,
das
sind die Radarfallen, die machen sehr schöne Fotos in Deutschland. Jeder, der mal geblitzt wurde und zahlen müsste, ja, und sich beschwert hat. Also eigentlich, die Deutschen haben sich immer viel beschwert und versucht, eben nicht zahlen zu müssen. Und dadurch sind die Fotos jetzt in sehr hoher Auflösung gemacht. Ja. Da kann man sich, ich habe mich selber gesehen, sehr oft so.
Kann ich sagen, das war mein Onkel oder so.
Ja, da ist ja wirklich klar, gut erkennbar, wer da fährt. Ja. Ja.
Okay.
Und die Fotos werden alle gespeichert und es werden Tausende und Abertausende gemacht. Und da für die Menschen von der Polizei war das natürlich kein Spaß, jetzt sich Tausende Fotos anschauen zu müssen. Und die haben immer nach den Kennzeichen geschaut, ob es ausländisch ist oder deutsch. Wenn ausländisch, dann habe ich sie auf der Seite gestellt. Und beim Foto 6.000, glaube ich, haben sie sich ausfindig gemacht, ukrainisches Kennzeichen.
Wow.
Und das war der Punkt, wo sie wirklich Gold halt gefunden haben in dem Ganzen.
So, und sehen dann auf diesem Foto einen Menschen, der fährt?
Einen Menschen, der fährt, und daneben war der Tatverdächtige. Und mit dem Foto haben sie gedacht, durch ein Software, das ist handelsübliche Software, das man im Internet kaufen kann. Gesichtserkennung, Software, haben sie dann Fotos von dem im Internet gefunden und seine ganze Identität herausgefunden. Ein bekannter Taucher, der Sozialmedien hat, der auf Webseiten für Tauchen und so weiter und so fort. Und das war von dem Moment haben sie wirklich was Festes in der Hand gehabt. Und sind dann weiter so vorgegangen. Also man muss sich die vorstellen, so eine altmodische Polizeiarbeit. Ja? Da schickt man drei Polizisten und die müssen stundenlang Fotos anschauen, bis sie eben beim Foto 6000 was gefunden haben.
Und dann geht es weiter auf dieses Schiff, Fingerabdrücke, Spuren, DNA.
Ja, da haben die Spuren gesichert, Fingerabdrücke, DNA, sonstiges, die haben
Sprengstoffspuren. Es gibt noch ein anderes interessantes Detail, habe ich auch noch nie gehört vorher. Sie sagen, da gab es Filmaufnahmen, wie der eine Skipper diese Yacht geparkt hat. Und
genau,
das hat er so gut gemacht, dass Leute das aufgenommen haben, weil das ein sehr erfahrener Segler, ich glaube, aus Odessa
ist ein ganz bekannter Segler, ein ganz bekannter Skipper, der Preise gewonnen hat, der über den Atlantik in so Wettbewerbe mitgemacht hat und gewonnen hat im Südsee, im Pazifik. Und er hat das so elegant gemacht, dass irgendein Tourist hat sein Handy ausgezuckt und das gefilmt, wie die Andromeda halt geparkt wird.
Sie beschreiben das so schön. Sie sagen, der hat so elegant und schnell und so in einem Zug da so eingeparkt, wie man es üblicherweise nicht sieht von irgendwelchen Hobbyseglern, sondern war klar, da hat es einer richtig drauf.
Das ist ein Vollprofi. Und da ist auch interessant, die Polizeiarbeit hat sich da gelohnt, weil die mussten da Dutzende von Touristen befragen. Und ich glaube, tagelang, wenn nicht wochenlang, sind sie mit denen gesessen, weil als normaler Tourist erinnert man sich nicht, dass man ein Boot gesehen hat, klar, oder ein Auto gesehen hat oder ein Gesicht gesehen hat. Und die mussten stundenlang oder wochenlang mit den Menschen reden und die ganzen Fotos, Urlaubfotos, Videos sich anschauen, bis sie dann, oh, was ist denn das, dieses Boot hier oder dieses Auto hier mit diesem Kennzeichen und so weiter und so fort. Also das hat auch wirklich sehr gute Ergebnisse hervorgebracht, diese Ermittlung. Das ist fast so Sherlock Holmes-mäßig.
Ja, absolut.
Das
ja.
wäre auch einem Polizisten aus dem Scotland Yard aus dem 19. Jahrhundert bekannt
gelaufen.
Gewesen.
Ja. Also am Ende trotz KI und allem, aber
trotz
es ist
KI
altmodische.
Und Technologie und nachrichtendienstliche Erkenntnisse Fragen muss man sie da hinsetzen und tagelang, wochenlang mit Menschen reden, bis man die Beweise halt herauszieht aus dem Gedächtnis diesen Menschen, die da waren.
So, und ich habe das vorhin zitiert, weil Wolfgang Schmidt heute hier sitzt. Sie schreiben in Ihrem Buch, im Grunde haben Spitzenpolitiker in Deutschland schon wenige Tage nach diesem Anschlag eigentlich treffsichere Informationen darüber, wer das war.
Also treffsicher würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, Indizien hatten sie. Also sehr
aber es war
gute Indizien von dem niederländischen Militärnachrichtendienst.
So, die
das
legen
war schon der zweite Bericht, den die Niederländer geschickt haben.
Genau.
Der erste Bericht war Ende Mai, Anfang Juni geschickt worden und der zweite Tage nach dem Angriff. Also spätestens erste Woche Februar, Oktober 22. Oder so ungefähr Mitte Oktober 22 wussten schon recht viele Menschen in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, sondern in anderen Ländern auch, dass es feste Indizien gibt über die Täter.
Sie wussten das auch, Herr Schmidt?
Ja klar, ich war dafür zuständig.
Genau, und ich als Geheimdienstkoordinator.
Warum hat Ermittlung sehr, sehr intensiv begleitet?
Warum hat der Bundestag, warum hat die Öffentlichkeit nichts davon erfahren?
Weil es sich relativ schnell hat der Generalbundesanwalt dann ja die Ermittlungen übernommen. Und damit handelt es sich um Ermittlungen, die nur vom Generalbundesanwalt freigegeben werden konnten. Ich habe meine Rolle dann vor allem daran gesehen, weil bei mir ja sozusagen die polizeilichen Ermittlungen aufliefen und die geheimdienstlichen Erkenntnisse. Mhm. Es gibt diesen Spruch, dass die Geheimdienste viel wissen, aber wenig dürfen und die Polizei viel darf, aber wenig weiß. Und ich habe meine Aufgabe daran gesehen, dass ich möglich mache, dass die Polizei und dann, das nennt sich dann sachaktenfähig, also das ist in die Akte des Ermittlungsakte des Generalbundesanwalts für eine spätere Anklage reinkommen kann und habe dann mit ausländischen Regierungen, wo die Geheimdienste einen Hinweis gegeben haben, aber gesagt haben, das geht nur an das Bundesamt für Verfassungsschutz und den BND, dass wir die wenigstens in einer abstrakten Form auch der Polizei zur Verfügung stellen durften, damit die dann weiter ermitteln konnten.
Okay.
Und ich glaube, das war ganz wichtig, dass man so eine Ermittlung, die ja, ne, Bojan Panczewski hat es beschrieben, wie heikel das in Teilen auch war, nicht dadurch kaputt macht. Und vor allem hatten wir immer die Sorge, dass die mutmaßlichen Täter gewarnt werden könnten, was ja in Teilen dann sogar später passiert ist im Laufe der Ermittlungen.
Und einer ist also mit Diplomatenauto von Polen in die Ukraine gereist.
Ne? Genau.
Und der Militärattaché Ukraines hat ihn persönlich gefahren, chauffiert aus Warschau nach...
Und der ist bis heute auf freiem Fuß, der ist in der Ukraine.
Wer?
Dieser Mann, der in die Ukraine gefahren worden ist.
Der Tatverdächtige, der ist in Warschau. Der ist dann von einem Gericht halt
Das ist schon eine sehr komplizierte und problematische Sache. Es gibt eine europäische Ermittlungsanordnung, also einen europäischen Haftbefehl gegen diesen Tatverdächtigen. Der ist dann auch im Prinzip festgesetzt worden. Und eigentlich ist das so, dass eine europäische Ermittlungsanordnung so gilt wie einer, den jetzt das polnische Gericht ausstellt. Wird ordentlich geprüft natürlich. Und dann sagt man, okay, das nehmen wir jetzt jetzt und dann wird festgenommen und ausgeliefert, wie das in Italien auch der Fall war. Und in Polen hat ein Richter gesagt, nö, da halten wir uns nicht dran. Der ist sozusagen von einer besonderen Form von Immunität geschützt und deswegen gibt es keine Möglichkeit, ihn auszuliefern. Das ist nicht also ganz legal.
Der polnische Richter argumentierte mit St. Augustin und Thomas Aquinas, der hat vom gerechten Krieg gesprochen. Also ist sehr interessant, der wollte den Deutschen so eine verpassen, dass er wirklich tief in die Kiste angegriffen hat.
Bist du Thomas von Aquin gegangen?
Ja. Der hat argumentiert, dass so ein Konzept vom gerechten Krieg gibt es in der Antike und da hat er alle Zitate angeführt und man hat gemeint, im Grunde genommen, wir wissen nicht, ob der Mann schuldig ist oder nicht, aber wäre er denn schuldig, wäre das auch okay, weil die Pipeline war schlecht und der Krieg ist ja ein gerechter gewesen. Und das ist sehr interessant, juristisch und so, aber politisch auch. Also dieses Urteil liest sich wie eine Kolumne aus der Zeitung. So wirklich mit starken Emotionen, also ein begabter, berühmter Richter, der ist Spezialist übrigens, dieser Richter für deutsches Strafrecht.
Ja, interessanterweise. Aber interessant ist ja doch bei den ganzen Sachen, also was Sie da so sagen, Sie wollten die Ermittlungsergebnisse natürlich, klar, das müssen Sie, dürfen Sie nicht an die Öffentlichkeit dringen lassen. Aber was ja hinter diesem, das liest sich wie ein Krimi, hinter der Geschichte steckt, ist ja ein hoch bis heute hochbrisanter politischer Vorgang. Genau. Also natürlich hat man zuerst auch im politischen Berlin sofort gedacht, das sind die Russen, wir sind sozusagen, die sind im Krieg gegen den Westen und die wollen jetzt also alles kappen. Aber beim zweiten Nachdenken wurden dann schon Zweifel laut im politischen Berlin. Es gab unterschiedliche Politiker, die unterschiedliche Absichten hatten, die unterschiedliche, sagen wir mal so, Bauchgefühle streuten. Und irgendwann war schon klar, das könnte vielleicht auch anders sein. Aber was das für eine damalige Regierung und auch jetzt noch für eine Regierung Merz bedeutet, wenn die man unterstützt, wo man in der Öffentlichkeit, in der deutschen Öffentlichkeit wirbt, unendlich viel Geld, Waffen, Unterstützung, völlig zu Recht aus meiner Sicht, im Abwehrkampf gegen Russland zur Verfügung stellt, die aber den ersten großen Anschlag, aus meiner Sicht war das erste Mal, dass wirklich kritische Infrastruktur so getroffen wurde, dass man auch merkte, wo sind Länder denn am verwundbarsten, sei es der Stromausfall in einem Teil von Berlin oder aber eben in dieser Größenordnung, dass das eine Waffe wurde. Und deswegen ist diese ganze Causa ja einfach auch ein politischer Sprengstoff.
Bis heute
und nicht mehr nur ein...
Genau. Wir haben leider nicht mehr so viel Zeit, aber zwei Fragen habe ich noch. Ich habe das ja vorhin auch in der Vorstellung kurz angedeutet. Wie sind Sie damit umgegangen? Also einerseits zu wissen, erst nur eine Vermutung und dann irgendwann immer genauer zu verstehen, okay, die waren das selbst. Und gleichzeitig aber der deutschen Öffentlichkeit immer wieder klar machen zu müssen, okay, wir liefern Waffen, wir schicken auch sehr viel Geld, wir müssen die weiter unterstützen. Wie haben Sie das gemacht?
Also für uns war klar, für den Kanzler, für mich, dass die Ermittlungen ganz normal wie in jedem anderen Fall stattfinden sollen und dass wir diese politische Dimension, die es ganz klar gab, über die ich natürlich auch viel nachgedacht habe, dass wir die getrennt davon halten. Und dadurch, dass tatsächlich die Hinweise so waren, dass es jetzt nicht ein staatlicher Akteur war und nicht zu Selenskyj zeigt, war das auch für mich jetzt jedenfalls emotional und ich weiß es vom Kanzler auch kein Problem.
Sie haben es
also, das konnten
getrennt.
Wir trennen. Meine Überlegung war in der Tat, wir sind in der Demokratie, es gibt eine Öffentlichkeit. Das heißt, irgendwann, wenn Anklage erhoben wird, wenn dann Verhandlungen hoffentlich zu den Tätern stattfindet, dann wird das alles ja das Licht der Öffentlichkeit erblicken. Das heißt, wir müssen in jedem Schritt immer ehrlich sein, aber wir müssen nicht alles sagen, was wir wissen, damit wir eben diese Ermittlungen nicht gefährden. Und gleichzeitig war klar, dass wir die Ukraine unterstützen müssen. Also ich habe dann viele Gerüchte gehört, ne, dass wir das dann zum Anlass genommen hätten, der Ukraine die Unterstützung zu versagen. Das, glaube ich, kann man deutlich sehen, haben wir nicht gemacht. Und wir haben gleichzeitig immer wieder auch mit den Ermittlern sichergestellt, dass wir jeden einzelnen Hinweis, Bojan Panczewski hat das gesagt, der auf Russland noch hinwies, auch nachgegangen sind, weil manche bis heute durch die Gegend laufen und behaupten, das sei eine riesige False Flag, also unter falscher Flagge Operation der Russen. Und natürlich ist das etwas, was man am Anfang sehr genau sich angucken muss, weil man nie sicher ist. Das ist ja dann wie in diesen Spionagefilmen. Du weißt nie, hat da jemand dann doch Leute sozusagen als Handpuppen genutzt oder so. Und deswegen sind wir sehr tief tief sind die Ermittler sehr tief. Wir mit den nachrichtendienstlichen Möglichkeiten eingetaucht. Und dann, ich sag mal so, ab Januar 23 war mir auch klar, die Spuren sind so sicher. Und dann jeder einzelne Schritt, den die Ermittler dann gegangen sind und dann nochmal nachrichtendienstliche Hinweise, haben das bestätigt. Ich habe sehr viel mit dem CIA-Chef gesprochen, mit vielen ausländischen Partnern, um immer wieder auch sich zu vergewissern, wenn diese falschen Informationen gestreut worden sind.
Okay, so, und eine letzte Frage an Bojan Banczewski. Die Tatverdächtigen, wo sind die heute? Es gibt einen, der in Hamburg hier in Untersuchungshaft sitzt, der in Rimini festgenommen worden ist. Ist das der Einzige, der im Gefängnis ist bis heute?
Das ist der Einzige, der im Gefängnis von den Tatverdächtigen, der ist jetzt als Beschuldigter. Bald wird er, und meines Wissens wird ja der Bundesstaatsanwalt sagen, das sei im staatlichen Auftrag. Das glaube ich schon, dass das passieren wird.
Sie glauben, dass das passiert? Der Satz, glaube, den ich vorhin zitiert habe.
Ich glaube es einfach nach drei Jahren.
Im staatlichen Auftrag der Ukraine, was ein entscheidender Satz ist, der
da steht. Das ist eine sehr, sehr deutliche Möglichkeit. Wir werden wissen, ich weiß es natürlich nicht, aber ich vermute es stark.
In ein paar Tagen werden wir das wissen.
Ich glaube, bis Ende des Monats oder sowas, ja.
Okay.
Und der ist der einzige Tatverdächtige, jetzt Tatbeschuldigte, der im Gefängnis sitzt. Es gibt einen Tatverdächtigen in Warschau, der ja freigesprochen wurde durch St. Augustin und so weiter.
Wir haben und das Thomas besprochen. Von Aquin, ja.
Ja, und die anderen sind ja in Kiew. Die allermeisten sind in Kiew.
Und das ist unser Problem. Wir können, also Kiew, die Ukraine liefert keine eigenen Staatsangehörigen an Drittstaaten aus.
Ja, kein Land
und
tut das.
Wir kein sind Land tut das, ja. Auch so, dass wir, also dass unsere Ermittler nicht einfach in der Ukraine ermitteln können. Deswegen war ich immer sehr interessiert an dem, was Bojan Banczewski so berichtet hat aus der Ukraine, weil unseren Diensten, unseren Ermittlern natürlich die Möglichkeit, in der Ukraine selber Tatverdächtige oder Zeugen zu vernehmen, abgeschnitten waren.
Okay.
Und deswegen sind die da. Jetzt sind sie natürlich gewarnt, wissen, dass europäische Ermittlungsanordnungen, internationale Haftbefehle draußen sind.
Die fahren
das heißt, die
nicht
können
nach
jetzt
Rimini.
Nicht mehr nach, das ist natürlich für jetzt so Taucher und Segler auch nicht so schön.
Nicht so schön. Aber noch ganz kurz die politische Einschätzung. Wenn das da drin steht, in der Anklage, wenn wirklich diese Formulierung drin steht, mit staatlicher Hilfe der Ukraine, was bedeutet das dann auch für eine Bundesregierung?
Das werden wir sehen, ob es da, ich glaube, staatlicher Auftrag, die mögliche Formulierung könnte das sein. Das wird natürlich den Druck erhöhen auf den Kanzler, weil ich nehme an, die Oppositionsparteien, AfD, aber vielleicht auch die Linken, die einigermaßen pro-russisch agieren, die werden sich aufregen, die haben sich schon aufgeregt. Ich glaube, die Frau Alice Weidel hat gesagt, wenn das dem so ist, dann müssen wir Reparationen verlangen. Die werden Untersuchungsausschüsse verlangen. Ich habe mit ein paar Leuten im Kanzleramt gesprochen, die sind relativ sanguin, die meinen, gut, das können wir überstehen, es wird ein, zwei Wochen und dann ist Ruhe. Schauen wir mal, wie das dann ausgeht.
Zeit letztes, knapper Kassen, wo um jeden Cent und Euro öffentlich gerungen wird und eben die Unterstützung für die Ukraine teuer ist. Deutschland mittlerweile der größte Unterstützer in Europa ja schon lange ist. Wird das eine politische Diskussion werden, die man nicht nach zwei Wochen einfach übersteht? Das ist heikel. Es sind Wahlen. Das hat einfach Sprengstoff.
Der Kanzler kann ja auch gut argumentieren, weil der kann ja gut erklären, ob es im nationalen Interesse Deutschland ist, Ukraine zu unterstützen. Und ich glaube, die meisten Menschen werden verstehen, dass das imperiale Vorgehen von Russland ist schon gefährlich für Deutschland und für die EU.
Ja, aber Frau Mützermann hat natürlich recht. Es wird natürlich jetzt die Debatte geben.
Es gab eine Haftprüfung im Dezember, die der Bundesgerichtshof auf Beschwerde dieses in Hamburg Einsitzenden gemacht hat. Das kann man sehr schön alles nachlesen. Die Fakten, was die Ermittlungen anbelangt, stehen da drin. Wir haben jetzt ja viele Presseveröffentlichungen. Jetzt fast Bojan Banczewski in seinem Buch das nochmal alles sehr komprimiert zusammen, aber viele der Elemente sind schon lange veröffentlicht. Und ich glaube, das Glück in Anführungszeichen für die Ukraine ist erstens, dass Putin vorher das Gas schon abgeklemmt hat. Also das heißt, die Anschläge waren nicht ursächlich für diesen Riesenanstieg der Preise, für die Inflation, für alles. Und das Zweite, dadurch, dass jemand wie Simon Hirsch, dieser erwähnte Journalist, und andere gesagt haben, die Amerikaner, und wenn nicht die Amerikaner, wenigstens die Briten, und wenn die nicht, dann wenigstens die Polen. Aber die Ukrainer können es auf keinen Fall gewesen sein. Und wir andere haben, die immer noch rumlaufen und sagen, es waren die Russen, ist so ein Bild, der
ist diffus,
diffus ja. und Verschwörung unterwegs. Und das heißt, die Wahrheit, dass das eben ein ukrainisches Kommando war, ob jetzt staatlich oder nicht staatlich oder halbstaatlich, hat nicht mehr so...
Das ist exakt der Punkt.
Das ist ja, der Punkt, ob ja. staatlich oder nicht staatlich genau. oder halbstaatlich. Ja, dass das Ukrainer sind, ja, ist ja kein ist Problem. Ja seit, die Frage ist, ob die Ukraine als aber Staat dahinter steht.
Das ist seit 2023 alles berichtet und es hat nicht, also ich glaube auch für die Autoren dieser jeweiligen Berichte in der Zeit oder im Spiegel oder im Wall Street Journal okay. oder in der Washington Post, hat nicht diese Empörung, die es normalerweise, ja. glaube ich, ausgelöst hätte, ausgelöst. Mhm. Und deswegen bin ich, was jetzt die politischen Implikationen anbelangt, nicht ganz so besorgt.
Okay, also wir werden das beobachten. Wirklich grandios, das zu lesen. Super Recherchearbeit. Danke ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.